Servus zu einer neuen Podcast-Folge, die wir heute einem sehr speziellen und auch sehr spannenden Thema widmen, nämlich dem Bergbahnen in der Schweiz. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Wir sind nämlich jetzt schon das dritte Mal in Luzern in der Zentralschweiz und hier in der Umgebung gibt es einige Bergbahnen der Superlative, würde ich es jetzt mal bezeichnen.
Das kann man so sagen, ja.
Und vor allem auch super viele Bergbahnen. Zum Beispiel gibt es die Rigi-Zahnradbahn, das ist die älteste Bergbahn Europas, die Pilatusbahn, das ist die steilste Zahnradbahn der Welt, das Stanzerhorn, da kann man mit einer Cabriobahn nach oben fahren, die Titlis-Rothär, das ist die weltweit erste drehbare Seilbahn und die Stoßbahn, die steilste Standseilbahn der Welt. Also ihr merkt schon, alles Bahnen der Superlative. Genauer kommen wir da aber später nochmal auf die Bahnen zu sprechen.
Ja, außerdem klären wir so Fragen wie, warum ist eigentlich die Schweiz so ein Vorreiter in Bezug auf Bergbahnen? Welche Bergbahn war bisher unser Highlight? Wir sind nämlich da auch schon einige davon gefahren. Wie sieht die Zukunft der Bergbahn eigentlich aus? Und dann denkt man sich ja schon manchmal, wenn man so eine Bergbahn fährt, wow, was für eine Meisterleistung. Wie hat man das eigentlich überhaupt erbauen können an der Stelle? Und manchmal denkt man sich vielleicht auch, ist es jetzt schon so sicher? Welche Sicherheitsmaßnahmen sind bei so einer Bergbahn eingebaut? All diese Fragen klären wir. Und ich finde ja, persönlich, das sind schon so Fragen, die könnten auch mal bei Wer wird Millionär drankommen. Also passt jetzt ganz gut auf, denn wenn ihr mal bei Wer wird Millionär sitzt und dann so eine Bergbahnfrage kommt, dann wisst ihr nach dieser Folge bestimmt Bescheid, ja.
Also ich glaube auch nach der Folge seid ihr auf jeden Fall um einiges schlauer. Wir haben nämlich heute den echten Experten hier bei uns im Podcast, nämlich den Mike Bacher. Er ist Experte für Bergbahnen, da sein Vater bereits technischer Leiter der Bahnbetriebe der Titlisbahnen war und er selbst Sekretär des Verwaltungsrates der Bahnen. Also hallo Mike, schön, dass du hier bist.
Hallo zusammen, schön euch hier in der schönen Innerschweiz begrüßen zu dürfen.
Also ihr hört schon, da ist Schweizer Dialekt hinter dem Mikrofon, aber ich finde den Schweizer Dialekt ja immer sehr, sehr schön. Das sollte man nicht verstecken, das darf man ruhig hören.
Genauso wie unseren bayerischen Dialekt.
Genau, der geht auch einfach nicht weg.
Wo wir uns Schweizer doch so Mühe geben, ein gepflegtes Schriftdeutsch zu sprechen.
Wir uns auch.
Ja, auch, ja.
Außerdem arbeitest du ja an der Uni und du forschst ja auch zu den Schwerpunkten Technik und Tourismusgeschichte. Also ich glaube, einen besseren Experten für die Bergbahnen in der Schweiz gibt es kaum. An der Stelle auch nochmal danke an Luzern Tourismus, die den Kontakt zu Mike hergestellt haben und auch die Podcast-Folge sponsern.
Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir auch mal gleich zur ersten Frage. Die Rigi-Seilbahn oder die Rigi-Bergbahn gilt ja als die älteste Bergbahn Europas. Weiß man denn eigentlich, wo die erste Bergbahn weltweit entstanden ist? Und haben sich da quasi die Schweizer was abgeguckt von denen, die die erste Bergbahn der Welt gebaut haben?
Na, wenn man schon das Ricola erfunden hat, dann muss man nicht bei den anderen abschauen. Tatsächlich ist aber die Frage etwas schwierig zu beantworten. Denn es ist immer ein bisschen eine Definitionssache, was eine Bergbahn überhaupt ist. Ich habe zum Beispiel die Rigibahn angesprochen, eine Zahnradbahn. Es gab beispielsweise schon in Kohlebergwerken in England vor 200 Jahren Eisenbahn mit einem Zahnradsystem. Aber das war noch nicht, um Steigungen zu überwinden, sondern um die Kohletransporte etwas besser befördern zu können.
Jetzt muss man vielleicht noch ganz kurz sagen, die Rigi-Zahnradbahn, die wurde 1871 quasi, ja, hat sie die Jungfernfahrt gehabt. Das ist jetzt über 150 Jahre her. Also wenn du sagst, vor 200 Jahren gab es zum Beispiel schon in so englischen Minen auch so Artbahnen, aber noch nicht auf dem Berg, dann ist es quasi noch mehr älter. Aber die Rigi-Zahnradbahn ist tatsächlich auch schon 150 Jahre alt.
Ja, wenn man auf die Frage eingeht, wo dann die erste Bergbahn war, so können sich quasi zwei Länder streiten, die Schweiz und die USA. Es waren nämlich zwei Erfinder, die fast gleichzeitig auf die Idee kamen, Zahnradbahnen in die Berge zu bauen. In den USA war es Sylvester Marsh und in der Schweiz Niklaus Rickenbach. Marsh war etwas schneller bei der Patentierung seines Systems. Allerdings, Rickenbach wusste nichts davon. Die beiden Männer haben während Jahren separat geforscht, auch separat ihre Erfindungen patentieren lassen und kamen auch zu etwas unterschiedlichen Systemen. Also Rickenbach hat dann auch festgehalten, dass er erst 1869, als Marsh seine erste Zahnradbahn auf den Mount Washington in New Hampshire baute, davon erfahren hat. Damals war die Rigibahn bereits im Bau. Sie wurde dann vor 152 Jahren eröffnet. Und interessanterweise hatten die beiden Männer später dann auch miteinander Kontakt und sie anerkannten sich gegenseitig als Erfinder von je verschiedenen Zahnradsystemen.
Aber quasi die allererste Zahnradbahn ist dann quasi eröffnet worden in den USA und kurz danach dann quasi hier die Rigibahn.
Genau, 2 Jahre später.
Ja, und warum hat man jetzt dann eigentlich die Rigibergbahn erbaut? War das, weil man den Tourismus damit fördern wollte oder hat das doch irgendwie einen anderen Grund?
Weil 1870 gab es ja schon Tourismus hier.
Gute Frage.
Sogar einer der touristischen Zentren Europas.
Okay.
Das war tatsächlich der Grund für den Bau der Rigibahn. Der Tourismus in der Schweiz geht sogar noch weiter zurück. Denn schon im 18. Jahrhundert gab es im aufgeklärten Europa zunehmend eine Begeisterung für die Alpen und ihre angeblich noch von der Zivilisation unverdorbenen Bewohner, was natürlich heute noch so ist. 1804 erschien dann Schillers Wilhelm Tell und damit brach gerade auch in der Literatur eine spezielle Begeisterung für die Region um den Vierwaldstätter See und Luzern aus. Dies führte dann dazu, dass nicht nur diese Seenregion, sondern auch die Rigi immer beliebter wurde. Man kann eigentlich sagen, dass die Rigi schon um 1850 ein Must-Do für die damaligen Gäste, speziell auch aus Großbritannien war. Und um 1860 war dann gleichzeitig auch die sogenannte goldene Zeit des Alpinismus. Vielleicht nebenbei bemerkt, die meisten Berge in den Alpen, das heißt die wirklich hohen 3- und 4.000er, wurden in dieser Zeit häufig erst bestiegen. Der Titlis in der Innerschweiz wurde schon 1744 als erster vergletscherter Berg der Westalpen bestiegen.
Okay, also das ist ja wirklich interessant, weil ich dachte jetzt eigentlich, dass so der moderne Tourismus eher so eine moderne Erfindung auch ist. Aber wie du uns ja jetzt gesagt hast, gab es auch schon Anfang 1800 richtig viel Tourismus hier, sodass man sogar eine Bergbahn gebaut hat. Ja, und dann die Frage, entstanden dann die restlichen Bergbahnen? Also es gibt ja super viele hier, zum Beispiel ja auch auf dem Pilatus die Steilze Zahnradbahn. Entstanden die dann auch wegen dem Tourismus quasi?
Ja. Der Tourismus war dann schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein ganz bedeutender Wirtschaftszweig für die Innerschweiz. Da spielte sehr vieles mit hinein. Es wurden dann Luxushotels errichtet bis in die Bergtäler, Dampfschiffe verkehrten auf dem Vierwaldstättersee und das Hochgebirge erschloss man mit Wegen und Berghütten. Und so war es dann quasi der nächste Schritt, dass man von diesen Talorten aus auch nach Mittel und Wegen suchte, um die Touristen in die Berge zu bringen. Und die Pilatusbahn ist da ein schönes Beispiel, auch für das Konkurrenzdenken zwischen den verschiedenen Tälern in der Innerschweiz. Wenn die Rigi schon eine Bergbahn hat, da könnte man doch auf Obwaldner Seite auch eine Zahnradbahn errichten.
Also gar nicht, es hat sich gar nicht so viel verändert dann bis heute.
Wandern wollten die Leute also schon früher sehr gerne und die frische Bergluft schnuppern.
Ja, es war nicht zuletzt auch eine Gegenreaktion zur Industrialisierung. Der Fortschritt im 19. Jahrhundert führte dazu, dass in ganz Europa die Städte anwuchsen, Fabriken entstanden. Gleichzeitig nahm aber auch die Umweltverschmutzung zu. Die Luft in den Städten wurde häufig sehr stickig, auch verschmutzt. Und dies führte natürlich dazu, dass die Menschen gerne in die Berge gingen. Ab etwa den 1850er Jahren entstanden dann auch in der Schweiz sehr viele Höhenkurorte.
Im Prinzip ist es heute ja noch sehr, sehr ähnlich.
Genau, vielleicht nicht mehr wegen Verschmutzung, sondern eben wegen dem
Stress
und Chaos und so. Aber so im Prinzip ist es das gleiche Prinzip, ja. Und es gibt ja auch bis heute jetzt auch noch mehr neuere Bahnen, sage ich mal, die jetzt eher in der näheren Vergangenheit gebaut wurden, so eben jetzt zum Beispiel die Titlis Rothair. Das war die weltweit erste drehbare Seilbahn. Jetzt hat sich natürlich, oder da dreht sich natürlich nicht die komplette Seilbahn, sondern die Gondel davon. Wir sind mit der auch schon einmal gefahren und es war wirklich cool, weil wenn man einmal hochfährt, wird man einmal so 360 Grad gedreht und der Titlis ist einer der höchsten Berge so in der Umgebung eigentlich. Und dann hat man halt ein wunderschönes Panorama. Ja.
Ja, Vor allem kann man dann hochfahren bis zur Gletscherwelt. Man kann dort, egal ob im Sommer oder im Winter, einmal durch einen Gletscher laufen. Da wurde ein Tunnel reingebaut mit ich glaube, sogar einer Eisbar mit verschiedenen Skulpturen. Es ist richtig cool dort oben.
Genau, und jetzt eine Bergbahn, die dieses Mal noch auf der To-Do-Liste steht, ist ja die Stanzerhornbahn. Die hat als Besonderheit, dass sie quasi einen Balkon hat. Also über der Kabine ist nochmal ein Balkon, wo man dann quasi Open Air fahren kann. Auf das freue ich mich auch schon. Das haben wir nämlich schon einmal gemacht und ist schon ein richtig cooles Gefühl, wenn man dann, weil die sind ja doch relativ schnell, das bekommt man meistens in der Bahn gar nicht mit, dass die Bahn doch so, also die Gondel doch so schnell sich bewegt. Und wenn man dann aber eben Open Air hat, dann fährt da der Wind ganz schön durch den Kopf, durch das Haar, nicht durch den Kopf.
Ich finde es halt ganz cool, denn hier sind einfach die Gondel oder die Bergbahnen nicht nur Mittel zum Zweck, um auf den Berg hochzufahren, sondern wirklich auch schon ein Highlight für sich. Aber jetzt mal Frage an dich, Mike, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einer Standseilbahn, einer Zahnradbahn, einer Luftseilbahn? Was gibt es da für Unterschiede?
In Deutschland gibt es immer nur eine Seilbahn.
Oder, ja, genau.
Wenn wir vielleicht mit den ältesten Systemen anfangen, sind es die Zahnradbahn und die Standseilbahn. Beide fahren auf Schienen. Eine Zahnradbahn kann man sich eigentlich als eine Eisenbahn vorstellen, die einfach in der Mitte der Schiene noch ein Zahnrad hat, damit es dann einfacher ist, dass sie damit die Steigung direkt auf den Berg hinauf überwinden kann. Sonst würde sie plötzlich anfangen abzurutschen. Bei der Standseilbahn sieht es dann so aus, die hat Wagen, die sich auch auf Schienen befinden. Die Wagen haben aber selber keinen Motor, das heißt, sie sind an einem Seil und werden dann am Seil den Berg hochgezogen. Okay. Im 19. Jahrhundert waren es diese beiden Bergbahnarten, die man gebaut hat, um ins Gebirge zu gelangen. Und im 20. Jahrhundert kamen dann die Luftseilbahnen dazu. Das heißt, das sind dann diese Seilbahntypen, die wirklich an einem Seil hängen und so große Höhen überwinden können.
Also nochmal zusammengefasst, die Zahnradbahn war aber die technisch erste Erfindung, dann kam die Standseilbahn und dann die Luftseilbahn.
Genau.
Aber die neueste Highlightbahn, die ihr hier in der Umgebung habt, ist ja eine Standseilbahn, und zwar die Stoßbahn. Die ist die steilste Standseilbahn der Welt und überwindet 110% Steigung. Also die haben wir jetzt noch nicht gefahren, wir haben nur Bilder gesehen. Und das ist schon fast wie so eine Achterbahn eigentlich. Ja, ja. So sieht es zumindest aus. Bist du mit der schon gefahren bestimmt, oder?
Ja, war ich auch schon unterwegs.
Und ist es wie eine Achterbahnfahrt? So ein bisschen zumindest von der Steigung her?
Schwierig zu vergleichen, weil ich seltener Achterbahn als Bergbahn fahre.
Aber warum hat man da jetzt wieder eine Standseilbahn gebaut, so back to the roots? Warum verwendet man für solche Steigungen dann keine Luftseilbahn beispielsweise?
Im Fall von Stoß geht es vor allem um die Windsicherheit. Das ist eine Standseilbahn, die ein Dorf erschließt, das ganze Jahr besiedelt ist. Und es befindet sich in einem Bereich, wo zuweilen der Wind sehr stark wehen kann. Und im Fall einer Luftseilbahn würde das dazu führen, dass diese dann immer wieder geschlossen ist, was beispielsweise für die Bewohner, denken wir etwa an die Schulkinder, recht schwierig werden würde. Und hier ist eine Standseilbahn ideal, dass sie sehr windsicher ist.
Also das ist quasi wirklich so eine Bahn, die hat zwar schon auch touristische Zwecke, aber auch wirklich praktische Zwecke, so wie die Schiffe hier auf dem Vierwaldstätter See auch wirklich als öffentliches Verkehrsmittel genutzt werden. Also das ist so vielleicht ein bisschen eine Besonderheit. Wir kennen eigentlich Seilbahnen dann doch eher nur so zu touristischen Zwecken, aber hier benutzt man teilweise Seilbahnen auch wirklich als öffentliches Verkehrsmittel.
Wer betreibt denn jetzt dann eigentlich die Bergbahnen hier in der Zentralschweiz? Sind es private Unternehmen, der Tourismusverband oder ist es doch der Staat?
In den meisten Fällen sind es private, das heißt, das sind sehr häufig Aktiengesellschaften. Das ergibt sich aus der Geschichte heraus. Meist war es so, dass sich an einem Ort die Hoteliers, Geschäftsleute und Politiker zusammenschlossen, um eine Bergbahn zu bauen und den Tourismus zu befördern. Und so wuchsen dann auch nach und nach diese Skigebiete. Mhm. Allerdings gibt es auch kleinere Bergbahnen, die beispielsweise dann einer Einzelperson oder einer Familie gehören und die zur Erschließung dann des eigenen Bergbauernhofs dienen. Teilweise gibt es dann auch Körperschaften, wie zum Beispiel Kooperationen. Das sind ländliche Körperschaften zur gemeinsamen Bewirtschaftung von Alpenwäldern und Almenden. Und teilweise können es auch kirchliche Kreise sein, die eine Seilbahn beispielsweise zur Erschließung eines Wallfahrtsortes gebaut haben.
Aber bauen tun es dann meistens die gleichen, oder? Also zumindest, wenn ich in der Gondel sitze, schaue ich dann oft, okay, wer hat die eigentlich gebaut? Und dann fällt eigentlich immer sofort die Marke Doppelmayr oder Leitner irgendwie ins Auge. Also wir waren sogar in La Paz in Bolivien in der Gondel, die auch als öffentliches Verkehrsmittel dient. Auch da war Doppelmayr quasi am Start. Und in Österreich sowieso überall. Sind es denn die beiden Marktführer oder gibt es in der Schweiz nochmal andere Firmen, die diese ganz speziellen Bergbahnen bei euch hier bauen?
An sich sind das jetzt die beiden Marktführer. Mhm. Es gab natürlich in den letzten 150 Jahren sehr viele Bergbahnbauer, von denen viele wieder verschwunden sind. Und gerade in den letzten 3-4 Jahrzehnten gab es in ganz Europa und speziell auch in der Schweiz, wo wir über 2 Dutzend Bergbahnhersteller hatten, einen starken Prozess von Fusionen und Aufkäufen. Und so bestehen noch diese beiden Weltmarktführer. Daneben gibt es dann noch häufig ganz kleine Unternehmen, die dann spezialisierte Bahnen errichten.
Mhm. Aber da müsst ihr echt mal aufpassen, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Wenn ihr das nächste Mal irgendwo in der Bergbahn oder Gondel sitzt, werdet ihr mit Sicherheit irgendwo den Namen Doppelmayr oder Leitner irgendwo lesen. Wenn nicht, dann schreibt uns gerne, weil das wäre, glaube ich, echt eine Ausnahme.
Ja, aber wie alt, also kommen wir mal vielleicht zu der Frage, du hast ja gesagt, früher gab es noch mehr. Wie alt kann denn dann so eine Bergbahn werden? Also kann man auch noch einen anderen Namen lesen, außer Doppelmayr oder Leitner, weil es einfach schon so eine alte Bergbahn ist? Oder muss man eine Bergbahn alle 20 Jahre erneuern? Wie ist es da?
Das Alter einer Bergbahn lässt sich nicht pauschal sagen, sondern es kommt einerseits auf den Bergbahntyp darauf an, aber auch auf die Bauqualität und den Unterhalt. Persönlich habe ich oft den Eindruck, je älter eine Anlage ist, umso langlebiger. Bei Zahnradbahnen können das weit über 100 Jahre sein. So feiert zum Beispiel dieses Jahr die älteste noch vorhandene Lokomotive der Rigibahnen, die Nummer 7, das 150-Jahr-Jubiläum und im Sommer ist sie an gewissen Tagen immer noch in Betrieb.
Wow, also da können sich ein paar andere Marken wie Apple oder so mal eine Scheibe abschneiden, wenn es um die Langlebigkeit geht.
Okay, also liebe Zuhörer, ihr könnt auch noch andere Marken finden. Schreibt sie uns gerne, wenn ihr irgendwie einen anderen Erbauer noch auf einer Bergbahn oder so seht.
Was wir uns auch schon öfter gefragt haben, wenn wir dann das Ticket für die Bergbahnen gekauft haben und dann schon oft erschrecken über die hohen Preise, egal wo, das ist jetzt gar nicht auf die Schweiz bezogen, würde uns mal interessieren, wie sich denn eigentlich so eine Bergbahn finanziert. Du hast ja schon gesagt, die gehören dann den privaten Unternehmen, aber ist es denn so, dass beispielsweise sich so eine Bergbahn im Winter eher lohnt, weil die Skipässe vielleicht nochmal teurer sind, als jetzt im Sommer so Einzelfahrtickets?
Das kommt ganz darauf an. Also zur ersten Frage, die Bergbahnen in der Schweiz finanzieren sich großmehrheitlich aus den Einnahmen. Das heißt privat. In einzelnen Fällen kann es noch Beiträge von der öffentlichen Hand geben, weil sie zum Beispiel eine Siedlung erschließen und damit Teil des öffentlichen Verkehrs sind. Oder bei kleineren Anlagen, dass die Gemeinde noch unterstützt, um die Arbeitsplätze zu sichern. Aber die Finanzierung ganz grundsätzlich erfolgt über das Ticket, das man an der Station erwirbt.
Gut, hier gibt es ja jetzt Gott sei Dank den Vorteil von dem Tellpass. Der Tellpass, das ist so eine Art All-Inclusive-Ticket, mit dem man alle Seilbahnen, Züge und Schiffe hier bei Luzern nutzen kann oder in der gesamten Zentralschweiz eigentlich. Und der kostet zum Beispiel jetzt für 5 Tage 250 Schweizer Franken, aber damit kann man wirklich auch mit der Drehseilbahn auf den Titlis hochfahren, mit der Zahnradbahn auf den Pilatus. Man kann auch alle Schiffe am Vierwaldstätter See nutzen und so weiter. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man hier 5 Tage lang wirklich die Infrastruktur nutzt, vor allem wenn man bedenkt, was eigentlich so ein Einzelfahrticket kostet. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut gelöst. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Teil von den Tellpass-Einnahmen natürlich dann auch wieder an die Seilbahnen, an die Privaten weitergegeben wird.
Jetzt haben wir schon viel über Bergbahnen gesprochen und ich hatte ja schon am Anfang mal gesagt, dass wir auch die Frage klären, wie sicher sind die denn eigentlich? Weil man hört jetzt steilste Standseilbahn der Welt mit 110 Grad, irgendwie eine Open-Air-Gondel mit einem Balkon und irgendwie eine andere Gondel dreht sich dann auch noch, aber bei Titlis, also die Titlisbahn, die dreht sich auch noch, wenn man hochfährt. Ist denn das dann eigentlich alles auch wirklich sicher oder welche Maßnahmen werden ergriffen, dass das Ganze auch wirklich sicher ist?
Ja, aber ich denke, es kennt ja jeder, wenn dann die Gondel irgendwann mal einmal anhält irgendwann, und man schwebt dann so und es wackelt auf einmal plötzlich, weil sich das Seil bewegt. Manche Leute kriegen da vielleicht auch Angst.
Du hattest ja auch schon erwähnt, es gibt ja schon mal so Winde, starke Winde, dass man auch eine Bahn irgendwie anhalten muss oder so. Aber
ist die Angst begründet oder
unbegründet?
Nicht.
Nein, also da muss man wirklich keine Angst haben. Schon ein Blick auf die Statistiken zeigt, dass die Seilbahnen das sicherste Verkehrsmittel überhaupt sind.
Mhm.
Also weit vor dem Auto, aber selbst Eisenbahn, Flugzeug kommen nicht an die Sicherheit der Bergbahnen heran. Einerseits steckt da eine sehr lange Erfahrung dahinter. Wenn ein System bis zu 150 Jahren und darüber funktioniert, zeigt es ja irgendwo auch, dass es sicher ist. Aber gleichzeitig gibt es auch sehr strenge Vorschriften. Das heißt, sowohl beim Bau, es gibt Zertifikate, die sind inzwischen europaweit normiert, wie man eine Bergbahn baut. Das erleichtert dann auch den grenzüberschreitenden Bau. Und auf der anderen Seite werden alle Bahnen regelmäßig gewartet. Das ist etwa nach Bergbahntyp unterschiedlich, üblicherweise aber mindestens einmal im Jahr. Und das wird von den Aufsichtsbehörden auch geprüft. Und schließlich kommt hinzu, dass jede Bergbahn zusätzliche Sicherheitssysteme hat. Das heißt, wenn eine Bahn mitten auf der Strecke stehen bleibt, muss man sich keine Sorgen machen, sondern sich darüber freuen, dass man die Aussicht noch länger genießen darf.
Okay, aber also quasi wenn da jetzt bei einer Zahnradbahn, du hast ja vorher auch gesagt, die kann ja nur deswegen die Steigung überwinden, weil eben über ein Zahnrad das quasi sich ja hochschiebt. Also wenn das Zahnrad brechen würde, dann gäbe es da auch irgendwie noch Nothalt, dass es dann doch nicht abrutscht zum Beispiel.
Genau, da gibt es Notbremsungen, die man machen kann. Interessant ist es beispielsweise dann bei einer Standseilbahn.
Eben, da hast du ja gesagt, ihr habt ja gar nichts an eigenem Antrieb, wenn das Seil reißt.
Wenn das Seil reißt, gibt es ein unabhängiges Bremssystem, die sogenannte Bremszahnstange. Die wurde von zwei Innerschweizer Bergbahnbauern und Hotelunternehmen gegründet und der Legende nach speziell für die Stanzerhornbahn entwickelt. Die alte Stanzerhornbahn, die war besonders steil. Und dort gibt es auch die schöne Erzählung, dass die Behörden und vor allem die Presse nicht sicher waren, ob das System wirklich hält. Und an der steilsten Stelle wurde ein solcher Standseilbahnwagen mit Sandsäcken ausgerüstet und einer der beiden Unternehmer habe sich persönlich darauf gestellt, ließ das Seil kappen und nach wenigen Metern kam der Wagen zum Stillstand.
Okay.
Und so war die Presse dann überzeugt, dieses System kann nur funktionieren.
Okay, ich dachte schon, du erzählst jetzt, dass er die Presseleute alle in so eine Standseilbahn reingepackt hat und dann das Seil aufgeschnitten hat. Aber gut, er hat sich zum Glück selber aufgestellt.
Also und bei der Pressereise möchte ich nicht dabei sein.
Ich auch nicht unbedingt, um ehrlich zu sein. Auch wenn du jetzt sagst, es ist wirklich alles sicher. Auch vor allem bei den Luftseilbahnen sieht man ja oft, die werden ja quasi immer unten und oben ausgehängt und sind so in so einem zweiten System drin, damit die langsamer fahren und dann werden sie wieder eingehängt. Und da denke ich mir immer, das ist ja so, nur so eine ganz kleine Verbindung irgendwie. Das sieht, da habe ich mir schon öfter gedacht, vor allem wenn es dann steil ist, ja, dass das jetzt nicht abrutscht. Hey, hält das wirklich so gut? Ist da so viel Kraft und Druck dahinter?
Ja, da steht eine jahrzehntelange Entwicklung dahinter. Ursprünglich gab es verschiedene Systeme, um die Gondeln ans Seil zu klammern und inzwischen sind es vor allem eins bis zwei, die stetig weiterentwickelt wurden. Es sieht zwar sehr filigran aus, aber das Material ist sehr robust, es spielt sehr stark miteinander hinein und jedes Jahr werden die sogenannten Klemmen, das heißt die Verbindungsstelle von der Gondel zum Seil einzeln auseinandergenommen zur Wartung und auch das Seil wird regelmäßig mit Magnetinduktion kontrolliert, ob es Bruchstellen hat.
Also beim nächsten Mal, wenn ihr in eine Seilbahn, Gondel oder so einsteigt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es ist deutlich sicherer, als ins Auto einzusteigen. Ja, wenn man sich jetzt so die Entwicklung die letzten 150 Jahre anschaut, wird es ja schon auch immer, hat man das Gefühl, höher, schneller, weiter. Man fragt sich ja dann schon, was kommt als nächstes? Also ist denn eine weitere Seilbahn, eine Superlative geplant? Beispielsweise ist dann die Gondel aus Glas? Wird die noch schneller? Wird die mit noch mehr Attraktionen vollgespickt? Wo geht die Reise
noch
dahin?
Steiler. Ich habe zum Beispiel jetzt vor 3 Tagen oder so erst gelesen, dass es jetzt sogar eine Alpenüberquerung quasi per Seilbahn gibt, die irgendwie von der Schweiz nach Italien führt. Also vielleicht hast du da auch schon irgendwie ein paar Infos dazu oder kannst du einfach allgemein sagen, ist es jetzt nur ein Ausreißer oder wird wirklich alles immer höher, schneller, weiter, steiler?
Die Entwicklung geht tatsächlich dorthin. Was sie anspricht, ist der Matterhorn Alpine Crossing, der vor wenigen Tagen eröffnet wurde. Und es ermöglicht, von Zermatt über den Theodulpass bis nach Cervinia hinüberzugehen oder natürlich auch umgekehrt.
Eher zu fahren dann oder zu schweben. Gehen tut man wahrscheinlich dann nicht mehr viel.
Obwohl der Theodulpass eine alte, eigentlich Jahrtausende alte Passroute ist, die diese beiden Täler verbindet. Aber wenn natürlich eine derart spannende neue Bergbahn existiert, wäre es ja schon fast schade, diese nicht zu benutzen.
Man kann ja beides machen. Einmal mit der Bahn fahren, aber dann schon auch zu Fuß gehen.
Beispielsweise.
Und quasi dort jetzt beim Matterhorn, da ist der Alpenhauptkamm in der Schweiz und deswegen nennt man das dann Alpenüberquerung wahrscheinlich, weil eigentlich ist ja das Matterhorn schon mitten in den Alpen. Wir sind jetzt auch gerade in den Alpen. Aber noch deutlich nördlicher. Aber wahrscheinlich führt es irgendwie über den Hauptkamm oder so.
Also ich würde dann doch eher die Oldschool-Alpenüberquerung mit der Fußmaschine bevorzugen.
Wobei da ja ein Haufen Gletscher sind. Also ich glaube, das ist ja gar nicht so einfach, den Pass dann zu nehmen wahrscheinlich, oder? Warst du dort schon mal?
Dort nicht selber als Hochtour in der Nähe des kleinen Matterhorns. Aber ich denke, mit einer guten Ausrüstung und vielleicht noch einem guten Bergführer kommt man dort sicher rüber.
Aber jetzt geht es eben auch einfacher und bequemer. Aber was denkst du, geht's bei euch jetzt in der Region, ist da noch irgendwie ein Projekt der Superlative geplant?
Der Superlative nicht unbedingt, aber es werden immer wieder Bergbahnen neu gebaut oder erweitert. Es ist etwas schwierig zu sagen, wohin die Reise geht. Ich denke, Anlagen der Superlative wird es auch in den kommenden Jahrzehnten immer wieder geben. Nicht zuletzt, du hast es am Anfang erwähnt, die Bahnen sind bei uns nicht einfach nur Mittel zum Zweck, sondern sie haben auch eine wichtige Funktion für die Identität der Region. Und neben diesen Bergbahnen der Superlative gehören auch die sogenannten Kleinseilbahnen dazu. Und diese entsprechen auch einem gewissen Trend. Ursprünglich wurden sie vor allem gebaut, um die Bergbauernhöfe oder kleine Siedlungen zu erschließen. Aber wir stellen auch eine Hinwendung fest zu einem ökologischen, nachhaltigen Tourismus, bei dem auch das Kleine verstärkt gepflegt wird. Und gerade die kleinen Anlagen an weniger bekannten Orten werden zunehmend über Influencer oder generell Social Media entdeckt und beworben.
Du hast ja jetzt gerade gesagt, es gibt auch viele kleine Bergbahnen. Was hättest du jetzt irgendwie einen Rat für unsere Hörer oder so? Welche Tour würdest du empfehlen, wo man vielleicht kleine Bergbahnen, aber auch eine der bekannten Bergbahnen fährt? Hast du da irgendwie eine Lieblingsroute oder eine Lieblingsbergbahn in der Region? Also was ist deine Lieblingsbergbahn oder gibt es sowas gar nicht?
Das Schöne ist, ich kann nicht einmal sagen, dass ich eine bestimmte Lieblingsbergbahn habe, weil wir eine derartige Vielfalt an Anlagen in der Region besitzen, dass gerade diese Abwechslung das Ganze spannend macht. Was ich besonders faszinierend finde, ist in der Region Nidwalden-Engelberg die vielen Kleinseilbahnen. Nicht umsonst nennt man den Kanton Nidwalden auch das Land der 100 Bahnen. Da führt schon bald auf fast jeden Bergbauernhof eine eigene Seilbahn hinauf, die häufig auch öffentlich sind und mit viel Liebe und Enthusiasmus von diesen Familien oft über Generationen gepflegt werden. Interessant ist auch, dass vor einigen Jahren ein Verein entstand namens Freunde der Kleinseilbahnen. Die haben schon über 2000 Mitglieder und mit ihrem Jahresbeitrag unterstützen sie den Erhalt dieser Anlagen und fördern das Bewusstsein um ihren touristischen Wert. Häufig sind sie dann auch mit offenen Kabinen ausgestattet. Man muss ein bisschen schwindelfrei sein, aber eine solche luftige Fahrt würde ich auf keinen Fall verpassen.
Also auch noch ein bisschen Adrenalin dabei.
Aber wir haben jetzt auch noch ein paar Tage Zeit, hier die Region zu erkunden. Und wir waren ja auch schon mal hier. Also wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal spezielle Wandertipps wollt, schaut gerne auch mal auf unserem Blog vorbei. Wir verlinken euch den Artikel zu Luzern in der Beschreibung. Vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp da auch für euch dabei.
Ja, an der Stelle auch nochmal vielen herzlichen Dank, Mike. Du hast uns ja jetzt nicht nur quasi alle Tipps oder so alles Wichtige über die Bergbahnen erzählt, sondern uns auch eine kleine Geschichtsstunde gegeben. Ich bin ganz überrascht, wie lange es eigentlich dann doch schon Tourismus gibt hier in Europa. Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
Und wenn irgendwann mal eine Wer wird Millionär-Frage kommt, was der Unterschied ist zwischen der Standseilbahn und der Zahnradbahn, dann wissen wir jetzt auch alle Bescheid. In diesem Sinne, danke nochmal, macht's gut, danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!